Jo, gute Geschichte mit der neuen Kraft, die braucht man manchmal. Wir haben ja dieses Jahr eine besondere Jahreslosung, die hatten wir uns schon letzten Sonntag angeschaut. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein Wort, das Paulus, und das haben wir uns letzten Sonntag auch schon angeschaut, nicht nur von sich aus sagt, sondern auch Jesus ganz wichtig gewesen ist. Belegstelle ist zum Beispiel Matthäus 22, da wird Jesus gefragt, was ist das höchste Gebot? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste und erste Gebot. Und dann geht's weiter. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also hier nochmal Paulus mit seinem Wort, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Das schreibt Paulus an die Korinther und man kann sich fragen, passt das überhaupt? Muss man nicht an so einer Stelle einfach sagen, hey Paulus, was du schreibst, das ist ja schön und gut, das hast du schön gesagt, aber im Leben ist es doch nun mal anders. Wir haben doch Konflikte in unserem Leben. Wie ist es denn damit? Manchmal höre ich von Paaren, die mir sagen, weißt du Dirk, wir streiten uns nie. Das kommt bei uns gar nicht vor. Wir haben gar keine Konflikte miteinander. Ich fand es gerade spannend, als ich in den Schulungsunterlagen bei mir durchgesehen habe. Ich muss mich wegen einer familiären Situation nachweisen, dass ich auch gewisse pädagogische Qualifikationen habe. Für unsere Erziehungsstelle ist das wichtig. Und da habe ich alle möglichen Unterlagen mal durchgeguckt, was ich so gemacht habe. Und unter anderem habe ich dort ein Phasenmodell von der amerikanischen Psychologin Audrey Fain gefunden, die vier Phasen einer Ehe beschreibt. Ehe ist ja das Gebiet, wo eigentlich zwei Leute zusammenkommen, die sich wirklich lieb haben und miteinander lieben. Und sie sagt, es ist hochinteressant, viele Paare trauen sich nicht durch alle Phasen einer Ehe hindurch und deshalb werden die dann sogar häufig geschieden oder bleiben eben einfach unreif. Und so beschreibt sie die Ehephasen, die erste Phase, als die Verliebtheit und nennt das dann das Liebesnest. Das ist so die richtig schöne Phase, die am Anfang kommt. Das Liebesnest, das ist so ein intimer, wunderschöner Raum. Das Paar hat dort gerade die große Leidenschaft in sich entfacht und wird mit ganz kreativer Energie auch am Laufen gehalten. Es ist berauscht aneinander, wie toll der andere ist. Wir kennen dann so Begriffe wie rosa-rote Brille aufhaben und sowas. Es ist alles ein bisschen verrückt, weil es ist doch gar nicht so normal und es kann doch gar nicht sein und alles ist irgendwie außerhalb der Kontrolle in diesem Liebesnest. Das Liebste und der Liebste wird mit Geheimnissen umgeben. Und diese Person ist dann alles, was wir uns ersehnen und was wir eben nicht sind und was wir uns erträumen. Und da projizieren wir ungehemmt einfach alle guten Eigenschaften, die wir gerne besäßen, auf diese Person und sagen, oh wow, das ist der. Und in der Nähe dieser Person fühlen wir uns dann viel edler und stärker, sind freier und lebendiger. Plötzlich erwachen in unserer Persönlichkeit schlafende Teile, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass die vorhanden sind. So motiviert uns der Partner. Wir werden dann selbstbewusster, aktiver und damit auch attraktiver. Die Tore zum Unbewussten sind ganz weit offen und wir sind hochempfänglich für Gefühle. Sinnliches, auch Sexualität fängt dann an, aber auch für spirituelle Erfahrungen. In der Verliebtheitsphase merken wir plötzlich, wie viel doch noch in uns steckt. Alles ist möglich. Der Haken beim Liebesnest ist, dieser exquisite Zustand wird zwar als erstrebenswert gefeiert, dauert aber leider nicht ewig an. Und soll man sich deshalb jedes Mal trennen, wenn die Verliebtheit vorbei ist, diese Phase? Wohin gerät ein Paar, was dann zusammenbleibt, nachdem die Zeit des Liebesnestes vorbei ist? Es landet auf dem Bauernhof. Das ist die Phase der Rollenanpassung, so nennt sie das. Vom Liebesnest geht's auf den Bauernhof. Hier, ich habe extra ein Bild gesucht, wo ein Bauernhof ist, da sind sogar die Gerätschaften dran, da sind Ställe zu sehen, da sind Beete, da sind also Felder, da sind Tiere. Die Partnerschaft wird eben aus einer reinen Liebesbeziehung zu einer Arbeitspartnerschaft. Man muss anfangen, sein Leben irgendwie zu organisieren. Das ist die Zeit, wo dann gesagt wird, jo, wir müssen heiraten. Dann kommen die Kinder in die Familie hinein. Dann wird zusammengezogen. Die Erziehung muss geregelt werden. Also Reihenfolge ein bisschen anders. Erst geheiratet, dann zusammenziehen und dann die Kinder nicht. Erst die Kinder und dann zusammenziehen nach der Hochzeit. Aber manchmal passiert es halt auch anders. Natürlich muss auch in so einer Paarbeziehung dann irgendwie Geld verdient werden und die Arbeiten aufgeteilt werden, auch der Haushalt gemacht werden und so etwas alles. Die Freizeit gestaltet werden, auch Kontakte zu den anderen müssen irgendwie gepflegt werden, zu Freundschaften, zu den Familien, zu den Herkunftsfamilien, von denen man abstammt. All das muss irgendwie dann in den Alltag einsortiert werden und diese berauschende Zeit in dem Liebesnest ist dann irgendwie vorbei. Es gibt zwar noch diese Momente, in denen das Berauschte da ist, aber es ist eben nicht mehr alles so einfach, sondern man wird, so habe ich es in der Psychologie gelernt, aus Spielpartnern eben auch zu Arbeitspartnern. Da wird ein ernsthafter Bund eben draus. Und das bedeutet für den Einzelnen, ich muss mich jetzt anpassen. Ich muss mich einstellen, eigene Wünsche auch zurückstellen. Die Lebendigkeit der Beziehung nimmt ab. Und wir merken, es gibt eben nicht überall Übereinstimmungen, sondern auch Differenzen. Der andere ist auch nicht immer so traumhaft, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es mir in der ersten Phase erhofft habe. Ich merke auch, dass der morgens zum Beispiel Zähne putzen muss oder so, damit er nicht aus dem Mund riecht, sondern jo, das bringt das halt mit sich, so diese Phase. Und dann bauen beide auch gewisse Machtstrukturen auf. Wie erreiche ich, was mir wichtig ist und dem Partner eben nicht so wichtig ist? Manche Wünsche kann ich eben auch nicht durchsetzen, andere kann ich schon durchsetzen. Bei manchen muss ich erstmal erkennen, wie wichtig sie für meinen Partner sind, damit wir sie tun. Eigentlich kann man in dieser Phase auch zufrieden sein. Das Paarsystem funktioniert ja. Und oftmals ist das auch gar nicht so schlecht, diese Phase. Es hört sich jetzt so negativ an, Machtstrukturen und sowas, aber machen wir uns nichts vor. Es geht ständig drum, was machen wir jetzt und oder was machen wir nicht und wie finden wir da einen gemeinsamen Weg miteinander. Es ist eine sehr produktive Phase, in der man ist. Und diese Phase kann sehr wohl Kindern ein Zuhause bieten und wird auch von anderen akzeptiert. Allerdings auch diese Phase hat dann einen Haken. Wir leben gemäß der Erwartungen von anderen. Wir leisten zwar einen Beitrag zum Großen und Ganzen, aber wenn wir nicht auf uns selber achten, wenn wir unser individuelles Ich darüber vergessen, dann verkümmern wir genauso wie jemand, der nur seinen Bedürfnissen folgt. Und deshalb kommt man dann zu einer dritten Phase, die erstmal gar nicht so schön aussieht und die in unterschiedlichen Ehen dann auch unterschiedlich stark durchlebt wird. Und das ist die Phase des Räuberhauses. Das ist dann der ganz dunkle Konflikt. Irgendwann merkt man in diesem Bauernhaus, Mensch, eigentlich, ich hatte mal andere Träume vom Leben. Da gab es mal andere Perspektiven, die ich mir gewünscht habe. Aber die kann ich alle in diesem Bauernhaus nicht erfüllen. Die sind da nicht drin. Und an manchen Stellen ist mein Partner vielleicht sogar der Falsche, wo ich mir sage, hey, ist das überhaupt der richtige Partner für mich? Irgendwie fühlt sich dann alles tot an und einer fängt an, sich bewusst zu werden, wie sehr er unter dem Gewicht dieser geregelten Partnerschaft leidet. Und man verliert dann die Illusion, dass man einfach nur irgendwie funktionieren muss und solange man zusammen ist und das Leben gemeinsam gestaltet, dann gibt es auch automatisch eine tiefe Vertrautheit. Nein, der andere ist doch nicht so rücksichtsvoll, wie ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwie fühle ich mich da auch an Stellen ausgenutzt, wo ich mir denke, ich hätte es eigentlich gerne anders gehabt. Der hat mir Wichtiges im Leben geraubt. Vielleicht fühle ich mich sogar missbraucht in der Partnerschaft, weil ich mag lieber ein kuscheliges Heim und der möchte lieber eine sterile Wohnung haben. Keine Ahnung, worum es da geht. Aber er ist einfach der andere Typ an der Stelle. Ich sehe, was ich eigentlich gerne hätte verwirklicht, aber mit diesem Partner wohl nie verwirklichen werde. Und dann erscheint mir der andere wie so ein Monster, von dem ich eben enttäuscht bin. Interessant an dieser Stelle ist, dass meistens nur einer in dieses Räuberhaus gerät, während der andere noch seelenruhig im Bauernhof verweilt. Da melden sich dann auch meistens Trennungsfantasien, dass man überlegt, Mensch, ich könnte ja auch einen anderen Partner nehmen und so etwas, bei demjenigen, der eben im Räuberhaus sitzt. Das Problem ist, an dieser Stelle brechen viele Menschen ihre Ehe ab. Im Extremfall lassen sie sich dann scheiden, in den weniger extremen Fällen flüchten sie dann in den Beruf, in die Karriere oder ins Ehrenamt oder in andere Möglichkeiten. Das Problem ist nur, wenn man seine Ehe nicht lebt an der Stelle, dann werden all diese positiven Wünsche und Bilder auf den neuen Partner projiziert, den man dann irgendwo hat. Und auf ein neues Liebesnest, was man dann eingeht. In diesen Sachen. Und hier ist der große Punkt für jede Partnerschaft: Wenn man das Problem nicht innerhalb der Partnerschaft lösen lernt, dann nimmt man es einfach mit und der Kreislauf fängt von vorne an. Man fängt im Liebesnest an, man landet im Bauernhof und sobald man ins Räuberhaus kommt, geht man raus aus der Geschichte und es ist vorbei. Denn der Sinn dieser Phase ist es, sich nämlich auch der eigenen persönlichen dunklen Anteile sichtbar zu machen, bewusst zu werden. Ich habe auch dunkle persönliche Anteile in mir, die da irgendwo leben. Und deshalb muss ich es schaffen und lernen, diesen negativen Blick auf den anderen zu überwinden. Denn wer dann bereit ist, in den bösen Tagen seiner Beziehung treu zu bleiben, der wird stark für alles, was dann kommt. Und in dieser Phase, wenn sie überwunden wird, und das kann sich manchmal über Jahre hinziehen, da werden dann plötzlich Kräfte aus der Tiefe in meiner Person geholt, von denen ich gar nicht wusste, dass Gott die in mich hineingelegt hat, dass die vorhanden sind, dass ich darüber kommen kann. Dieser Prozess kann sehr schmerzhaft sein, aber das Ergebnis ist dann, dass wir nämlich im Schloss ankommen. Das ist der Platz, wo wir eine vertiefte und ganz vielfältige Einheit bilden. Im Schloss sind wir dann angekommen in dieser Einheit, nachdem wir uns sehen. Wir wissen, wer wir selber sind, auch eben welche dunklen Anteile da vorhanden sind, welche Kerker das Gebäude hat. Wir kennen unsere Grenzen, aber sie sind auch ein Schutzwall gegenüber das, was außen drum ist. Aber wir sehen eben auch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, die die Persönlichkeit unseres Partners uns bildet. Und so können sich ganz neue Räume entwickeln. Man kann in ganz neue Beziehungsebene sich vorwagen. Und da kann man dann auch ganz souverän miteinander umgehen, denn wir kennen unseren Partnerschaftsbereich mit allen Licht- und Schattenseiten. Und dazu gehört auch die wachsende Bewusstheit, das Mitgefühl, der Verzicht auch auf Macht und das leidenschaftliche Interesse am Partner. Eigentlich könnte dieses Leben im Schloss wunderbar sein. Es hat nur einen einzigen Haken. Ihr kommt da nicht hin, wenn ihr nicht vorher durchs Räuberhaus gegangen seid. Da muss man einfach lang, um dahin zu gelangen, weil ansonsten klappt das nicht ganz. Es gibt keine Abkürzung auf diesem Weg. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also die Liebe unseres Lebens, die wir sogar heiraten, auch dort gibt es Konflikte. Dort gibt es eben die Räuberhöhle, durch die jedes Paar gehen muss, damit es am Schluss endlich am Schloss der Liebe ankommt. Liebe bedeutet eben nicht, konfliktlos zu sein. Und genau das wusste auch Paulus, als er diesen Text schrieb, der Korintherbrief, in dem ja sogar mit Kapitel 13 das sogenannte hohe Lied der Liebe drin steht. Der hat eine ausgeprägte Liebestheologie. Und doch finden wir gerade im Korintherbrief einen Konflikt nach dem anderen. Gleich am Anfang berichtet Paulus uns von Parteiungen. Hey, da gibt's die einen, die glauben besser als die anderen, sagen sie. Sie folgen eben der Lehre des Paulus. Und andere folgen der Lehre des Apollos. Und wieder andere sind Nachfolger von Petrus. Und die besonders frommen sogar sagen, sie sind die Nachfolger von Christus. Paulus schreibt dazu nur, hey, ich freue mich, da ich ganz wenige getauft habe. Also eigentlich keiner sagen kann, ich bin des Paulus, sondern beruft euch auf Jesus. Denn, und so schreibt er, nicht ich bin es, der für euch gekreuzigt wurde, sondern Christus ist es. Darum werft einfach den Blick auf Jesus als den Gekreuzigten und das ist das Zentrum, darum geht es. Ganz im Gegenteil, er sagt den Korinthern harten Tobak, ihr seid nicht die Reichen und die Schönen. Ihr seid nicht einmal die besonders Weisen, die da zusammenkommen. Ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet, wenn ich euch das jetzt hier an den Kopf knallen würde. Ey, ihr seid doch eigentlich die Armen aus der Stadt und ihr seid auch nicht besonders schön und ihr seid auch nicht besonders weise. Das schreibt er denen da einfach so in den Brief und sagt ihnen dann, weil Gott, ihr seid nämlich die Törichten und die Schwachen von der Welt und die hat er erwählt, damit nur Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Also nicht Paulus hat sie erwählt, sondern Gott hat das Törichte und Schwache dieser Welt erwählt, damit er im Mittelpunkt steht und damit man sich eben nicht seiner selbst rühme und sagt, hey, ich bin so reich, ich habe doch das alles gekauft, also vergesst es doch. Nee, Gott ist es. Und weiter geht's im Korintherbrief, da schimpft er geradezu mit ihnen und sagt, hier, der Typ, der die Frau seines Vaters hat, und ihr räumt euch dessen, dass ihr den nicht ausgeschlossen habt, sondern noch in der Gemeinde habt. Hey Leute, was seid denn ihr für ein Haufen? Wenn sich jemand so offensichtlich gegen Gottes Willen verhält, dann schmeißt den bitte schön raus. Und wenn Leute streiten, dann kommt doch endlich herunter von eurem Streit und eskaliert ihn nicht, sondern klärt das unter euch. Er fragt sogar, warum lasst ihr euch eigentlich nicht übervorteilen im Streit? Warum gebt ihr nicht einfach klein bei, auch wenn es vielleicht Unrecht für euch aussieht? Und dann redet er noch ganz lang über das Beispiel des Götzenopferfleisches. Da zeigt er noch mehr auf, was das konkret bedeutet und sagt, hey, ihr wisst alle, man kann Fleisch und auch gerade Götzenopferfleisch einfach so essen. Ihr müsst da keine Angst davor haben, dass einerseits Fleisch irgendwie schädlich ist, noch auf der anderen Seite, so sagt er, irgendwelche Dämonen oder Götzen in dem Fleisch drin sind, die dann in euren Körper reinkommen und ganz schlimme Sachen machen. Ihr habt Jesus Christus angezogen und deshalb seid ihr sicher. Punkt, aus, vorbei. Aber wenn da jetzt einer sitzt, dem das Götzenopferfleisch er so stark aus seiner Vergangenheit heraus mit Götzen und Dämonen verbindet, weil er das eben so gewöhnt ist und weil es bisher immer in seinem Leben so war und ganz tief in ihm drin sind. Und wenn er dann beim Essen Gewissensbisse kriegt, dann lasst es doch einfach, so sagt das in 1. Korinther 8, Vers 7. Und selbst wenn es reicht, dass sie Gewissensbisse kriegen, nur wenn sie dich dabei sehen, wie du das Fleisch isst und selber nicht mehr essen, dann lass es doch einfach. Paulus sagt, er würde lieber nie wieder Fleisch essen, als dass er dadurch einen Bruder zu Fall bringt. Und zwei Kapitel später sagt er es ihnen extra noch einmal. Er sagt, das bedeutet natürlich nicht, ihr dürft kein Fleisch mehr essen. Ganz im Gegenteil, kauft einfach alles, was ihr auf dem Markt findet und nehmt es mit nach Hause und forscht gar nicht nach, ob das jetzt als Götzenopferfleisch geschlachtet wurde, irgendwie unter Handauflegung da Dämonen drauf gekommen sind oder nicht. Esst es einfach, weil Christus ist stärker. Ihr seid die Christen, lasst euch nicht damit das Gewissen belasten, 1. Korinther 10, 25. Wenn man allerdings eingeladen wird und der andere sagt, hey, das ist ganz ungeistliches Opferfleisch, das ist dämonisch belastet, dann esst es einfach nicht. Nicht, weil ihr es nicht dürft und der Dämon tatsächlich damit auf euch springt, sondern einfach, damit ihr das Gewissen des anderen nicht belastet durch euch. Denn eigentlich seid ihr frei, tut alles, was ihr tut, eben zur Ehre Gottes und dann ist es in Ordnung. Das Gewissen der anderen, so sagt er nochmal extra in 1. Korinther 10, 29 bis 31, soll eure Freiheit nicht einschränken. Und dann ermahnt er sie auch, wartet beim Essen aufeinander, damit nicht die ersten volltrunken sind, wenn die anderen kommen, um das Abendmahl zu feiern. Denkt nicht, dass ihr besondere Gaben habt, ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid einfach Glieder in einem Körper, unterschiedlich, aber alle gehören zusammen. Und dann bringt er ihnen am Ende sogar in diesem Brief, wo es eigentlich um die Liebe geht, ganz banale Gedanken wie die Geldsammlung. Sammelt das Geld für sein Reich regelmäßig, wenn es ausgezahlt wird. Paulus sagt, jede Woche lege ein jeder bei sich zurück, was möglich ist. Also macht es nicht nur ab und an. Heute würde er sagen, richtet einen Dauerauftrag ein, wenn ihr einen Gehaltseingang habt, damit er euch vorher schon darauf einstellt, was gegeben wird. Eben, auch das ist gelebte Liebe. Und so endet der Brief im Schlusskapitel nicht nur mit Geldfragen, sondern mit den Reiseplänen und Grüßen. Und im Zentrum steht dann dieser Vers 14, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der letzte Vers lautet dann als Gruß, meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Liebende Menschen sind nicht konfliktscheu. Liebe bedeutet nicht, dass Konflikte unter den Teppich gekehrt werden. Nein, Paulus, ich habe es euch gerade vorgeführt, ruft einen Konflikt nach dem anderen auf und sagt, hey, guck mal, das wäre doch ein Lösungsvorschlag, das ein Lösungsvorschlag, das ein Lösungsvorschlag. Liebende Menschen wissen einfach, sie haben mehrere Handlungsmöglichkeiten im Konflikt. Ich kann zum Beispiel in einem Konflikt einen Kompromiss suchen. Ich verzichte auf einen Teil meines Zieles, damit wir beide eben miteinander wieder handlungsfähig werden. Manchmal muss ich ein Thema auch erstmal nur vertagen, da ich sage, nee, heute finden wir zu keiner Lösung. Aber wenn man drüber schläft, wenn man vielleicht nochmal mit Freunden geredet hat, das kann auch nach hinten losgehen, aber kann auch hilfreich sein, merkt man, manche Sachen sind gar nicht so wichtig und einem wird klarer, was überhaupt hinter dem Konflikt steht, was mein Ziel an der Stelle ist. Und deshalb kann es gut sein, den Konflikt, das Thema später erst zu besprechen und nicht gleich, wenn es aufbricht. Ja, es kann sogar passieren, dass ich einfach akzeptiere, dass der andere da anders denkt und damit dieser Konflikt unlösbar für uns wird. Aber deshalb muss ich es doch nicht immer weiter befeuern, sondern kann auch an manchen Stellen sagen, hey, wir sind einfach vom Gegenteil überzeugt an dieser Stelle und lassen uns damit jetzt stehen. Wir müssen ja nicht immer über diese Sache streiten, sondern lassen das jetzt einfach so stehen. Manchmal geht das. Wir akzeptieren uns, obwohl wir unterschiedliche Denkweisen in einem Bereich haben. Und wenn es keine Lösung gibt, dann kann es auch sein, dass ich einen geordneten Rückzug mache. Das friedliche Auseinandergehen ist eine Alternative zum Schweigen und zur Trennung im Streit, wenn ein Kompromiss oder eine friedliche Koexistenz nicht mehr möglich ist. Wir sehen es auch bei Paulus, der einen Mitarbeiter hatte, bei dem er irgendwann gesagt hat, hey, das geht so nicht mehr weiter. Und dann haben die sich getrennt. Und letzten Endes kann man sagen, vielleicht war das sogar ein Vertagen des Konfliktes, weil wir lesen aus den Briefen heraus, dass die nachher wieder zusammengearbeitet haben, dass der ein guter Mitarbeiter war. Aber am Anfang, als dieser Konflikt kam, haben die gesagt, komm, wir müssen jetzt getrennte Wege gehen, geht so nicht mehr weiter. In all diesen Varianten sollte ich aufpassen, dass ich dabei nicht den Glauben an den Herrn bei dem anderen in Frage stelle. Das Urteil über einen Menschen steht nicht mir, sondern Gott zu. Das müssen wir einfach Gott überlassen. Was eben nicht heißt, dass nicht gestritten werden darf. Ja, vielleicht sogar gestritten werden muss. Auch wenn wir uns gegenseitig auf Fehlverhalten hinweisen, ist das kein Ablehnen des anderen, sondern eher eine Hilfe aus Liebe. Alles in Liebe geschehen zu lassen, ist nicht einfach. Das wusste auch Paulus. Aber was er den Korinthern sagt, ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ihr seid nämlich der Tempel des Herrn, sein Geist wohnt in euch. 1. Korinther 3, Vers 10. Und damit wirkt er auch in den Korinthern und auch in uns. Und das hilft, damit wir in der Liebe weiter wachsen können. Ja, das Leben mag anders sein. Aber trotzdem, so sagt das Paulus in 1. Korinther 3, Vers 7, schenkt Gott uns dadurch das Gedeihen, auch in der Liebe. Amen.